Herzlich willkommen im Lehrerzimmer unserer Sendung hier im Kontrafunk rund um das Thema Schule und Bildung. Am Mikrofon begrüßt Sie Camilla Hildebrandt. Und unsere Themen heute. Aus Rücksicht auf Muslime keine Weihnachtsfeier? Ich spreche darüber mit Dr. Axel Bernd Kunze. Er ist Privatdozent und katholischer Sozialethiker. Außerdem die Bildungsnachrichten, zusammengestellt von meinem Kollegen Klaus Rüdiger. Und was aktuell an deutschen Schulen los ist, darüber berichtet Professor Hans Neuhoff, selbst Hochschullehrer, aus der Sicht eines Vaters. Keine Weihnachtsfeier aus Rücksicht auf Muslime? So wurde es schon 2017 auf der Seite www.newsforteachers.de gefragt. In Italien ersetzte man letztes Jahr Jesus im Weihnachtslied durch Kuckuck und an einer britischen Grundschule soll aktuell auf christliche Symboliken verzichtet werden. Wie sieht es hierzulande aus? Dr. Axel Bernd Kunze ist Privatdozent für Erziehungswissenschaften an der Universität Bonn und katholischer Sozialethiker. Herr Kunze, welche Bedeutung hat denn das Weihnachtsfest Ihrer Ansicht nach heute noch für Schüler oder Kita-Kinder?
Ja, grundsätzlich stellen wir fest, dass das Weihnachtsfest bei uns in der Schule immer noch eine große Bedeutung hat. Das ist gar keine Frage. Es lebt von den Ritualen, die einfach auch Lebensdimensionen ansprechen, die vielleicht möglicherweise sonst im Schulalltag oder auch im Alltag der Schülerinnen und Schüler zu kurz kommen. Und wir haben verschiedene Formen, Weihnachten bei uns in der Schule zu feiern, auch kleinere Formen. Es gibt ja Rituale. Jetzt wurde ein Barbara-Zweig aufgestellt am 4. Dezember, der Nikolaus kommt. Es gibt Adventssingen und da ist die Teilnahme in der Regel sehr gut.
Was meinten Sie eben, Herr Kunze, mit das spricht Lebensdimensionen an? Können Sie das genauer erklären?
Ja, wir stellen schon fest, das mag verschiedene Ursachen haben, familiäre Veränderungen, aber auch eine Digitalisierung, sehr viel Kommunikation, die über Social Media läuft, dass Schülerinnen und Schüler wenig gelernt haben, etwas gemeinsam zu tun, gemeinschaftlich zu tun. Wir merken das im Unterricht bei kooperativen Methoden, dass es oft sehr viel Hinführung braucht, bis diese Zusammenarbeit, das gemeinschaftliche Arbeiten funktioniert. Und die weihnachtlichen oder vorweihnachtlichen Rituale im Schulalltag schaffen eben Gemeinschaft und das über vielfach sehr einfache Symbole. Der blühende Zweig, die Lichter, das wachsende Licht am Adventskranz. Und es stiftet einfach im Schulleben Gemeinschaft. Eine Beobachtung, über die wir schon häufiger im Kollegium gesprochen haben, früher war irgendwie mehr Leben in den Pausen. Heute sitzen vielfach die Schüler im Klassenraum, bleiben sitzen und beschäftigen sich mit ihrem Smartphone. Und da setzen eben diese weihnachtlichen Rituale einen Gegenakzent.
In der Schule, wo Sie aktuell unterrichten, was berichten da die Kollegen? Nehmen die Schüler eben an diesen Ritualen teil? Begrüßen die das? Finden die das interessant? Oder wie ist die Reaktion von den Schülern?
Also die ist grundsätzlich sehr positiv, was diese kleineren Formen angeht. Auch weil sie eben niederschwellig sind. Das ist kein großer Gottesdienst, sondern es ist eine kleine Pause, die sozusagen den Schulalltag unterbricht. Wir haben dann aber auch andere Formen entwickelt. Beispielsweise wird der Weihnachtsbaum, der im Innenhof steht, gemeinsam geschmückt. Und die Schüler stellen auch den Weihnachtsschmuck selbstständig her. Das kommt sehr, sehr gut an und da ist die Beteiligung sehr groß. Ja, und dann gibt es vor den Weihnachtsferien den großen Gottesdienst. Der wird, wenn man auch so Reaktionen mal einsammelt, als der schönste im ganzen Schuljahr empfunden. Es mag sicherlich mit der besonderen Atmosphäre zusammenhängen, der weihnachtlichen Stimmung. Das wird im Kollegium so empfunden, aber auch von der Schülerschaft.
Ist denn Ihrer Ansicht nach Weihnachten als Bildungsthema auch besonders wichtig für Kinder oder Jugendliche ohne christlichen Familienhintergrund?
Also auf jeden Fall, unabhängig wie der Einzelne sich jetzt konfessionell zu Weihnachten verhalten mag. Weihnachten ist ein Fest, das sehr kulturprägend, gemeinschaftsbildend, gemeinschaftsstiftend für unser gesamtes Gemeinwesen ist. Und wir haben bei uns in der Schule auch einen Fortbildungsbereich und da haben wir immer wieder festgestellt, wie sehr das Thema unter den Nägeln brennt, wenn Fachkräfte die Erfahrung machen, dass die bei ihrem Träger, wie Sie es in der Anmoderation auch gesagt haben, Weihnachten gar nicht mehr thematisieren dürfen. Keine Weihnachtslieder, Adventskranz, keine Weihnachtsfeier. Da geht eine ganze Menge verloren. Weihnachtliche Rituale haben eben auch eine Bedeutung über den engeren religiösen Hintergrund hinaus. Und ein Gemeinwesen ist darauf angewiesen, dass wir auch die kulturellen Wurzeln, aus denen sich unser Zusammenleben speist, gemeinsam pflegen.
Sie sagten eben, das geht über den religiösen Hintergrund hinaus. Inwiefern? Erklären Sie das nochmal deutlicher für die Hörer, bitte.
Also eine Bedeutung ist sicherlich die Einübung in Rituale. Rituale geben Orientierung, vermitteln Sicherheit, stiften Sinn. Und wir machen schon die Erfahrung, dass solche Erfahrungen den Schülern fremder werden. Das mag verschiedene Hintergründe haben, Familienstrukturen haben sich verändert. Ich habe schon die Digitalisierung angesprochen. Wir nehmen eine Zunahme psychosozialer Problemlagen fest und da ist es oft schon so, wenn sich irgendetwas im Lebensalltag verändert, dann wird das als sehr schwerwiegend empfunden, dann geht Stabilität verloren und das schlägt dann eben auch durch auf den Unterricht. Und Weihnachten bietet eben die Chance, solche Rituale auch zu erleben und einzuüben. Natürlich, man kann jetzt von dem Einzelnen nicht abverlangen, dass er den christlichen Gehalt von Weihnachten teilt. Wir haben ein Modell entwickelt oder was immer sehr spannend ist, die sogenannte lebendige Krippe, wo eben die Schülerinnen und Schüler sich zuordnen können zum Krippengeschehen, indem sie einzelne Figuren oder Rollen an der Krippe übernehmen und dann durch die Nähe und Distanz, je nachdem wie sie sich aufstellen, welche Rolle sie wählen, sich mit dem Weihnachtsgeschehen auseinandersetzen, für sich selbst reflektieren, ohne dass sie allerdings, dass es ein religiöser Akt wäre, dass es ein gottesdienstlicher Akt wäre. Und wir haben die Erfahrung gemacht, dass da also auch muslimische Schüler sich sehr aktiv auch dran beteiligen.
Das ist ein interessanter Punkt. Muslimische Schüler nehmen daran teil. Da komme ich direkt zur nächsten Frage. Jetzt geht es ja öfter darum, man sollte auf religiöse Sachen wie zum Beispiel Aufstellen eines Weihnachtsbaumes verzichten oder der Einsatz von christlichen Liedern aus Respekt vor muslimischen Mitschülern. Teilen Sie diese Ansicht?
Also das hielt ich für einen falschen Weg. Ja, eine Kultur, die eben nicht auseinanderfallen soll, braucht Gemeinsamkeiten. Und unser Land ist eben von seinen Wurzeln her christlich geprägt. Dazu dürfen wir auch stehen, sofern eben, wie gesagt, der Einzelne nicht so etwas gezwungen wird, was nicht seinem religiösen Bekenntnis entspricht. Und ein Weihnachtsbaum beispielsweise vermittelt eben auch eine Stimmung, kann auch anders gedeutet werden als jetzt explizit christlich. Wir sind im Winter, die Tage werden kürzer, die Nächte länger. Weihnachten lebt in der Symbolik von den vielen Lichtern, die eben dann auch diesen Winter erhellen. Das sind Rituale, die man auch durchaus leben kann ohne christliche Bedeutung, wobei ich die christliche Bedeutung damit nicht schmälern will. Und wenn wir solche gemeinschaftsstiftenden, kulturprägenden Rituale nicht mehr pflegen, geht eine ganze Menge verloren. Die Frage ist, was bleibt am Ende übrig? Woran kann ich mich noch orientieren? Es entsteht möglicherweise eine Sinnlehre, dass dann auch Kolleginnen und Kollegen, Fachkräfte, die in solchen Einrichtungen tätig sind, wo das nicht mehr gepflegt wird. Und letztlich wird dann auch alles mehr oder weniger gleichförmig.
Kommen wir nochmal zu der Rücksicht auf muslimische Mitschüler. Ist es nicht eigentlich fundamental wichtig, Religionen zu verstehen und zu lehren, um das Miteinander auch zu praktizieren?
Das interreligiöse Lernen ist auf jeden Fall wichtig und auch wenn wir über den konfessionellen Religionsunterricht oder konfessionelle Schulen sprechen, auch da ist es ja längst nicht so, dass andere Religionen nicht zur Sprache kommen. Das gehört unverzichtbar dazu und zwar nicht nur im Sinne eines speziell religiösen Lernens, sondern ich muss mich mit Religion auseinandersetzen. Das ist Ausdruck unserer Lebenswelt, Religion ist eine Möglichkeit des Menschen und ich muss lernen, über Religion zu sprechen, über Religion zu reflektieren, als Teil des allgemeinen Bildungsauftrags. Denn sonst kann es sehr leicht passieren, dass Religion eben nur als Störung, als Konfliktfall angesehen wird oder Religion auch als etwas Bedrohliches, was sich aus dem öffentlichen Leben verbannen muss. Wichtig ist, dass die Schule Räume schafft, wo ich eben über solche Fragen unabhängig von einer engeren religiösen Bindung reflektieren kann. Es bleibt einfach Teil des Auftrags der Schule.
Absolut. Dass Religion mittlerweile als etwas Bedrohliches unter anderem angesehen werden kann, das habe ich auch immer wieder in Artikeln lesen können. Wie ist es aus Ihrer Erfahrung mit den Kollegen, den Lehrern? Berichten Sie davon?
Sagen wir mal so, es gibt natürlich Erfahrungen. Wir sollten ja nicht zu naiv oder idealistisch rangehen. Wir leben in einer Gesellschaft, die zunehmend kulturell und religiös heterogener wird. Und wir müssen uns diesen Fragen stellen. Und natürlich gibt es auch Konfliktsituationen, die haben wir auch schon erlebt. Wichtig ist, mit diesen Situationen dann pädagogisch verantwortlich umzugehen, dann auch ins Gespräch zu gehen in der Klassengemeinschaft oder auch mal in Einzelgesprächen. Das passiert auch. Aber das gelingt eben umso besser, wenn ich auch als Lehrkraft selber ein reflektiertes Verhältnis zu diesen Fragen entwickelt habe. Daran muss man beständig arbeiten. Auch bei uns in der Schule ist das Kollegium, was jetzt die religiösen Hintergründe angeht, heterogen. Und wichtig ist aber, dass diese Fragen dann auch aus dem Schulalltag nicht verdrängt werden, dass sie auch angesprochen werden.
Herr Kunze, wir sind kurz vor Weihnachten. Nochmal zurück zu dem Thema. Ist es eine Aufgabe der Eltern, auch die Traditionen, die Rituale zu vermitteln, der Schule, der Politik? Wer steht da in der Pflicht oder sind das alle?
Also auf jeden Fall, das ist zunächst mal eine wichtige Aufgabe von Eltern und eben auch der Familie. Nur machen wir eben zum einen die Erfahrung, dass das nicht mehr in allen Familien gelingt. Dann kommt natürlich hinzu, je mehr die Schule auch zur Ganztagesschule wird, damit auch immer mehr zum Lebensort der Schüler, muss natürlich auch die Schule solche Erfahrungsräume eröffnen. Und das bedeutet, man kann sicherlich nicht nur distanziert über Religion reden, das ist wichtig als Teil des allgemeinen Bildungsauftrags, aber die Schüler müssen auch die Möglichkeit haben, gelebte Religion zu erfahren und zu erleben. Deshalb ist es auch wichtig, dass man auch außerunterrichtliche Lernorte einbezieht, also der Besuch einer Kirche oder anderer religiöser Orte wird immer wichtiger, weil eben oft diese Erfahrungen in Familien nicht mehr gemacht werden.
Das verstehen Sie unter gelebte Religion, zum Beispiel, wenn Sie Kirchen besuchen gehen, zusammen mit den Schülern? Oder was verstehen Sie außerdem unter gelebter Religion?
Also man kann Kirchen auch etwa beim Kirchenraumbesuch zum Sprechen bringen. Wir machen das zum Beispiel, dass wir dann noch absprechen, wenn es geht, dass ein Organist dabei ist oder kommt, der dann auch zum Beispiel den Raum beleben kann, dass man gemeinsam singen kann. Nun sind wir in einer konfessionellen Schule, da ist es etwas einfacher, dass wir Schulgottesdienste, religiöse Impulse in den Schulalltag setzen können. Aber auch bei anderen Situationen, also beispielsweise sprechen wir einen Prüfungssegen vor den Abschlussprüfungen, aber so, dass die Einzelnen die Möglichkeit haben, mitzusprechen oder auch nicht. Das können wir, weil wir eine konfessionelle Schule sind. Und es sind sehr kleine Formen, so ein Prüfungssegen zu Beginn, der aber schon Religion erfahrbar macht.
Sie sagten, bei Ihnen an der Schule ist es, wie wir gehört haben, einfach. Wie kann man sich das vorstellen? Wie ist es möglich an Schulen, wo beispielsweise der Ausländeranteil oder der Anteil muslimischer Mitschüler bei 60% liegt? Haben Sie da Erfahrungen von Kollegen?
Also ich denke, das ist auch an anderen Schulen möglich, auch an Schulen, die eben nicht konfessionell sind oder die eine hohe Vielfalt haben. Man kann diese Fragen, über die wir jetzt sprechen, auch in andere Fächer einbinden. Es muss nicht allein der Religionsunterricht sein. Ich denke zum Beispiel an einen Kollegen, der davon berichtet hat, der das Thema im Philosophieunterricht aufgegriffen hat. Da gibt es ja die Methode eben Philosophieren mit Kindern oder Jugendlichen. Und da ging es um die Frage, Weihnachten, nach dem christlichen Dogma feiern wir die Menschwerdung Gottes. Was steckt eigentlich dahinter? Man kann das ja auch über eine nicht religiöse Philosophie herleiten. Und in diesem angeleiteten Gespräch, in dieser Methode Philosophieren im Unterricht, sind dann die Schüler auch tatsächlich dazu gekommen, dass es wichtig ist, wenn man jedenfalls diesen christlichen Glaubenssatz teilen will, Gott wird Mensch und zwar voll und ganz. das feiern wir auch an Weihnachten, er kommt als kleines Kind auf die Welt, mit allem, was an Menschsein dranhängt. Und das wurde also tatsächlich in dieser Runde auch sehr gut und sehr stark herausgearbeitet. Also man kann solche Themen auch in nicht religiösen Kontexten ansprechen.
Das finde ich einen interessanten Ansatz, denn aus meiner Erfahrung als Mutter muss ich sagen, Religion ist oft ein sehr leidliches Thema bei den Schülern, besonders bei den Jugendlichen. Und würden Sie dafür plädieren, religiöse Themen auch öfter eher in Philosophie heranzuziehen oder zu behandeln?
Ja, auf jeden Fall, weil, wie gesagt, Religion ist eine Ausdrucksfähigkeit, Ausdrucksmöglichkeit des Menschen. Und ich muss ja in solchen Fragen urteilsfähig werden. Und insofern ist Religion ein Thema, wie andere Gegenstände auch, mit denen sich Schüler im Laufe ihrer Schullaufbahn auseinandersetzen müssen. Und der Philosophieunterricht etwa bietet hier eine gute Möglichkeit. Allerdings ist es so, mit zunehmendem Verlust religiöser Erfahrungen, oder wir merken ja, dass die Schüler immer weniger oft erfahrene religiöse Sozialisation mitbringen, muss ich natürlich bestimmte Fragestellungen, bestimmte Erfahrungen erst anbahnen. Beispielsweise über eine Religionsprobe deutlich. Und da sind wir wieder bei den Ritualen, eben über solche einfachen Symbole, Bilder, Riten, das Licht oder ähnliches, die zeitstrukturierende Funktion von Ritualen und so weiter, kann ich dann eben Schüler auch langsam dahin führen, sich auch mit den tiefergehenden Fragen einer religiösen Praxis und religiösen Denkens auseinanderzusetzen.
Herr Kunz, ich habe noch mal eine Frage zu der Aufgabe. Wer ist hier in der Pflicht? Ich habe im Februar 2024 einen Artikel in der Welt gelesen, der ignorierte Heimatverlust. Und da ging es just um das Thema, ob und wie eine Schule noch Weihnachten oder auch Karneval feiert, hieß es dort. Das muss an immer mehr Orten, wie es auf migrationssoziologisch heißt, interkulturell ausgehandelt werden, sagte der Autor. Und hier meinte er, hier sei die Politik auch in der Pflicht, die aktuell zusieht und nichts macht.
Ja, das ist sicherlich so. Mit wachsender Vielfalt steigt auch die Notwendigkeit von Aushandlungsprozessen. Ich würde allerdings davor warnen, das zu hoch zu hängen. Es kommt einfach darauf an, es auch zu leben. Also wenn Aushandlungsprozesse notwendig werden, dann stimmt etwas in der Gemeinschaft, in der Schulgemeinschaft vielleicht nicht ganz. Rituale, wenn sie einfach gelebt werden, lebendig gelebt werden, natürlich mit der Offenheit, das ist wichtig. Und da muss sich auch dann ein Lehrerkollegium, da muss sich eine Lehrerkonferenz auch Gedanken machen, wie das geschieht. Aber ich muss dann auch, wenn grundsätzlich die Stimmung in der Schulgemeinschaft stimmt, nicht alles immer aushandeln, sondern ich muss es leben. Möglicherweise dann eben in der Freiheit, dass der eine daran teilnimmt oder nicht. Wenn es einladend ist, wenn es überzeugend ist, dann werden Schüler auch zu solchen Ritualen, Impulsen oder wie auch immer kommen. Und es ist manchmal sehr erstaunlich. Ich wollte vielleicht ein Beispiel noch. Wir sind ja kurz nach dem Nikolaustag. In diesem Jahr war es so, dass der Nikolaus zu uns nicht kommen konnte. Das ging dieses Mal nicht. Und dann hat eine Klasse im Kochunterricht für die anderen Klassen so kleine Nikoläuse gebacken. Und die standen dann am 6. Dezember im Schuleingang mit einem netten Plakat und so weiter. Und jeder konnte dann morgens sich einen nehmen. Und es gab dann Rückmeldungen und da waren einige Schüler wirklich richtig regelrecht gerührt, weil sie so etwas noch gar nicht oder selten erfahren und haben gesagt, sie hätten sich niemals vorstellen können, dass eine Klasse überhaupt so etwas macht für alle anderen backen.
Gelebte Rituale, Herr Kunze.
Ja.
Hört sich gut an. Gibt es bei Ihnen an der Schule auch eine aufgestellte Krippe? Die sehe ich auch immer weniger.
Tatsächlich in diesem Jahr das erste Mal. Und auch hier, das war eine Idee einer Kollegin, die gesagt hat, wir haben einen Weihnachtsbaum, wir haben einen Adventskranz. Warum keine Krippe? Gut, das hat auch etwas damit zu tun, dass die Schule vor den Weihnachtsferien endet. Und die Kollegin hat einfach gesagt, das gehört dazu. Sie hat das mit einem hohen Einsatz am Samstag gemacht und mit einem sehr, sehr guten Erfolg. Es gibt einerseits Kolleginnen und Kollegen, die im Unterricht einen Einstieg an der Krippe machen. Das muss gar nicht religiös sein. Es geht einfach darum, die Krippe zu betrachten, auch Stille zu ermöglichen. Das ist auch ein Ritual, Stille, Schweigen, was Schüler oft vermissen. Und wir erleben jetzt, seit die Krippe aufgestellt ist, dass auch in den Pausen Schüler dorthin gehen, sich einfach davor setzen und diese Krippe betrachten und das auch als stille Ort, als Rückzugsort, als Pausenort nutzen.
Herr Kunze, christliche Bräuche, was ist Ihr Appell zum Abschluss unseres Gesprächs an die Lehrer, an die Eltern und auch an die Politiker vor dem Hintergrund, dass doch christliche Bräuche immer mehr zu schwinden drohen?
Ich denke, es ist der falsche Weg, Religion aus der Schule zu verbannen. Es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten, über Religion zu sprechen, Religion zu praktizieren mit der notwendigen Freiheit. Und dazu sollten wir auch den Mut haben. Und das heißt auch, selbstbewusst zu dem zu stehen, was unsere Kultur ausmacht, woraus unser Gemeinwesen lebt. Wenn wir das nicht mehr können oder wenn wir das nur noch problematisieren und als Problem wahrnehmen, dann geht eine ganze Menge verloren. Letztlich entsteht da eine Leerstelle. Denn Bildung ist wichtig, aber eines kann Bildung eben nicht, die Sinnfrage beantworten. Also warum ist es überhaupt sinnvoll, sich zu bilden? Das können wir allein pädagogisch nicht beantworten. Nun kann Schule, zumal eben die weltanschaulich neutrale Schule, keine Antwort erzwingen, aber sie kann Räume offen halten, wo Schüler die Möglichkeit haben, diese Sinnfragen zu erfahren, diesen Sinnfragen nachzugehen und diese zu stellen. Rituale bleiben da sehr wichtig und eben gerade auch solche Zeiten wie Weihnachten, die ja doch sehr, sehr prägend sind.
Ich bedanke mich herzlich für das Gespräch, Herr Kunze.
Ich bedanke mich auch.
Die aktuellen Nachrichten aus dem Bereich der Bildung hat für Sie mein Kollege Klaus Rüdiger zusammengestellt.
Das australische Parlament hat Ende November beschlossen, Jugendlichen unter 16 Jahren den Zugang zu sozialen Medien zu untersagen. Der Beschluss des australischen Gesetzgebers führte zu einer weltweiten Diskussion über den Umgang mit sozialen Medien für Kinder und Jugendliche. In einer aktuellen Umfrage des deutschen Schulportals sprach sich eine große Mehrheit für ein Social-Media-Verbot aus. 87% beantworteten die Frage, ob sie ein Social-Media-Verbot für Kinder unter 16 Jahren befürworten, mit Ja. 11% der Nutzer stimmten mit Nein. Faith Gordon, Spezialistin für das Online-Verhalten von Jugendlichen und Rechtsprofessorin an der australischen Nationaluniversität ANU, betont, dass die Mehrheit der Experten das Social-Media-Verbot mittrage. Gerade in jüngster Zeit hätten Meldungen über die Gefahren der Online-Welt die australische Öffentlichkeit schockiert. Das betreffe sexuelle Belästigung, Mobbing und sogar das Drängen in den Selbstmord durch vermeintliche Freunde. Deutschland bleibt im internationalen Vergleich bei den Leistungen von Viertklässlern in Mathematik und den Naturwissenschaften nur Mittelmaß. Das zeigt die internationale Vergleichsstudie TIMSS 2023 Trends in International Mathematics and Science Study, die am 4. Dezember 2024 veröffentlicht wurde. Deutschland beteiligte sich 2023 zum 5. Mal an der Grundschuluntersuchung. Rund ein Viertel der Viertklässler weist nur rudimentäre oder geringe Kenntnisse in Mathematik und den Naturwissenschaften auf. In den Naturwissenschaften verschlechterten sich die Leistungen der schwächsten Schüler seit 2007 weiter. Dies bedeutet, dass die Leistungsspreizung insgesamt größer geworden ist. Spitzenreiter in Mathematik und den Naturwissenschaften sind asiatische Länder wie Singapur, Taiwan und Südkorea. In Leipzig hat die Gruppe Internationale Jugend Leipzig eine Online-Petition initiiert, die sich gegen die Androhung eines Schulverweises richtet. 4 Schüler hatten gegen den Besuch von Jungoffizieren und die Durchführung eines Workshops in der Leipziger Humboldt-Schule protestiert. Ziel der Veranstaltung war eine Werbeaktion der Bundeswehr. Die vier Schüler hatten sich für wenige Minuten auf den Boden gelegt und sich totgestellt, während ein 16-jähriger Mitschüler mit einem Megafon in der Hand eine Rede hielt. Daraufhin entriss eine Lehrkraft dem Schüler das Megafon und drohte ihm mit einem Schulverweis. Das Landesamt für Schule und Bildung stellte sich hinter die Schulleitung, da die Schüler mit ihrer Protestaktion die erfolgreiche Unterrichts- und Erziehungsarbeit beeinträchtigt hätten. Im vergangenen Jahr haben bundesweit ca. 120.000 Schüler und Studenten sowie knapp 40.000 Multiplikatoren an Veranstaltungen mit Jungoffizieren teilgenommen. Das entspricht einem Zuwachs von 5,4% gegenüber dem Vorjahr. Im niederösterreichischen Bezirk Melk erhielten in einer Mittelschule 10-Jährige ein Sexlexikon geschenkt, in dem unter anderem Begriffe wie Drag Queen und Transgender erklärt werden. Zudem wird in einem Gender-Rollenspiel beschrieben, welche Schritte Kinder unternehmen müssten, um ihr Geschlecht zu ändern. In dem Buch seien auf über 120 Seiten nackte Männer und Frauen in sexuellen Posen sowie eine unbekleidete Rollstuhlfahrerin abgebildet, klagte ein 40-jähriger Familienvater gegenüber der Kronenzeitung. Für Michael Sommer, Bildungssprecher der FPÖ Niederösterreich, ist dies ein Skandal. So etwas habe in Mittelschulen nichts verloren, bei Volksschülern schon gar nicht. Er betonte in einer Presseaussendung, dass Kinder die Möglichkeit haben sollten, unbeschwert Kind zu sein, ohne durch linke Regenbogenpropaganda während ihrer frühen Entwicklung negativ beeinflusst zu werden. In Osnabrück ist das Projekt Alt und Jung ein großer Erfolg. Das von der Bürgerstiftung Osnabrück initiierte Projekt bringt Kita-Kinder mit Senioren aus dem Pflegeheim Katharina von Bora Haus zusammen. Bewegungspädagoginnen planen jede Woche eine Stunde mit Bewegung, Spiel und Musik. Dafür bringen sie Alltagsgegenstände oder Naturmaterialien mit. Ziel sei es, in Bewegung und in Kontakt zu kommen. Und das klappe zum Erstaunen aller recht gut. Es entstünden echte Beziehungen zwischen Alt und Jung, so Marina Bauhaus von der Bürgerstiftung gegenüber der Neuen Osnabrücker Zeitung. Kooperationen zwischen Kita und Pflegeheim hatte es bereits in der Vergangenheit gegeben, doch spätestens nach der Corona-Pandemie waren diese eingeschlafen oder es fehlte an Personal. Umso mehr freue es alle, dass es mit dem Projekt der Bürgerstiftung endlich wieder regelmäßig Begegnungen zwischen Alt und Jung gäbe, so die Aussage einer Projektleiterin.
Das waren die aktuellen Nachrichten aus Schule und Bildung. Sprecherin war Eva Horstmann. Letztes Jahr, im Sommer 2023, da ging die Meldung aus NRW, aus Nordrhein-Westfalen, durch viele Zeitungen. Integration, Probleme mit strenggläubigen Muslimen an Bonner Gymnasium. Was war da passiert? Strenggläubige Muslime, hieß es zum Beispiel im Bonner Generalanzeiger, üben Druck auf Mitschüler oder auch auf Lehrer aus. Professor Hans Neuhoff, selbst Hochschullehrer, ist heute als Vater mit uns im Gespräch. Herr Neuhoff, Ihr Sohn besucht das Nikolaus-Cusanus-Gymnasium und Sie sagen, die Zustände an deutschen Gymnasien sind dringend reformbedürftig. Fangen wir mit dem Druck durch muslimische Mitschüler an. Was ist da genau passiert?
Also zunächst mal, Frau Hildebrand, muss man natürlich darauf hinweisen, dass das Nikolaus-Cusanus-Gymnasium in Bonn insofern eine besondere Stellung einnimmt, als dort der Anteil der muslimischen Schüler besonders hoch ist. Er liegt bei ungefähr 60% in der Gesamtschülerschaft. Das haben wir natürlich so nicht an den meisten anderen Bonner Gymnasien. Wir haben es in vielen Grundschulen, in den Kindergärten natürlich auch. Und wenn man hier die Fortschreitung der Generationen in den Blick nimmt, dann bedeutet das natürlich auch, dass mit fortschreitender Zeit der Anteil der muslimischen Schüler in den Klassen auch über die Schultypen hinweg immer größer wird. Ja, und was ist da in Bonn am NCG passiert? Es hat sich eine Gruppe radikal muslimischer Schüler gebildet, die versucht, Druck auszuüben auf andere Schüler, nach islamischen Verhaltensweisen zu leben, jedenfalls im Schulbereich. Das betrifft etwa die Beachtung des Ramadan. Das heißt, es kam vor, dass mein Sohn etwa, als er also im Ramadan sein Pausenbrot verzehrte, aufgefordert wurde, das zu unterlassen. Es wurde ihm Provokation vorgeworfen, weil eben die muslimischen Schüler das nicht tun dürfen, also während des Tages nicht essen und trinken dürfen, wie Sie wissen. Es wird verstoßen gegen das Verbot der Religionsausübung auf dem Schulgelände. Das heißt, in der Schülerschaft ist allgemein bekannt etwa, dass die Mädchen, die muslimischen, in der Pause auf den Toiletten gemeinsam beten. All das ist in der Lehrerschaft, in der Schulleitung bekannt, wird aber akzeptiert. Und das Ganze hat dann in diesem Jahr, im Frühjahr, einen Höhepunkt erreicht, als die besagte Gruppe in den Schulchor ging, also gewissermaßen so tat, als ob sie dort mitmachen wollte, und dann während einer Chorprobe plötzlich unterbrochen hat und rief, Musik sei Haram und die Mitschüler sollten diesen Chor verlassen. Und sie haben das offenbar mit einem solchen Drohgebaren dann auch untermauert, dass tatsächlich die Hälfte der Schüler den Chor verlassen hat. Das hat mir der Musiklehrer und Chorleiter selbst berichtet. Denn ich bin da selbst als Hochschullehrer auch in der Lehrerausbildung, der Musiklehrerausbildung tätig, weiß also, was das für Leute sind, die da an die Schulen gehen. Und ich war doch sehr betroffen, ich war schockiert zu hören, dass ein solches Ereignis dort stattfinden konnte. Und der Lehrer hat dann auch tatsächlich die vorzeitige Versetzung in den Ruhestand beantragt.
Sie haben jetzt verschiedene Fälle geschildert, die vorgekommen sind aufgrund der, ja, der Religion der muslimischen Mitschüler. Das letzte Beispiel, hat es Ihr Sohn selber erlebt oder haben Sie das nur durch den Lehrer erfahren?
Das hat mir der Musiklehrer persönlich berichtet. Als ich ihn in der Stadt getroffen habe, haben wir uns begrüßt und ich wusste, dass er der Chorleiter war. Mein Sohn hat auch im Chor dort gesungen und ich sagte, habe ihn also als den Chorlehrer begrüßt und er sagte, ich bin es nicht mehr. Ich habe aufgehört. Und dann hat er mir diese Geschichte erzählt. Sie müssen sehen, Frau Hildebrand, dass das ja auch ein Anschlag auf eine der ehrwürdigsten Traditionen unserer Schulkultur darstellt. Die Schulchöre, das Chorwesen allgemein ist eine außerordentlich wichtige europäische und auch speziell deutsche Kulturpraxis. Ja, das Chorwesen in Deutschland, wie es im 19. Jahrhundert entstanden ist, mit diesen zahllosen Chören, auch in den verschiedenen Vereinen, in Betrieben und so weiter, das ist eine einzigartige Kultur und die wird hier unmittelbar in Frage gestellt, eben von Angehörigen einer anderen Kultur, die hier hinzugewandert sind. Und wenn man jetzt den von mir eingangs beschriebenen demografischen Wandel in den Blick nimmt, dann sieht man eben auch klar, dass solche Traditionen manifest bedroht sind.
Sie sagten, der Musiklehrer nun hat daraufhin die Konsequenz gezogen und sich zurückgezogen. Wie hat die Schule reagiert?
Er hat mir gesagt, dass er aus der Schulleitung heraus keine Unterstützung erfahren hat. Das ist seine Darstellung. Da müsste man natürlich auch die andere Seite hören. Darauf kann ich mich jetzt nicht stützen. Aber Ich weiß, dass dieser Chorleiter und Musiklehrer ein sehr engagierter Musiker war und ist, der auch in Godesberg in Bonn freie Chöre leitet. Und er wirkte resigniert. Er sagte, es hätte sich seit Jahren abgezeichnet, dass diese Tendenzen zunehmen. Und er hätte nicht erkennen können, dass dem entgegengesteuert wird. Und er hat dann seine persönliche Konsequenz gezogen. Sie müssen sich das so vorstellen, Frau Hildebrandt, dass das einfach im alltäglichen Unterrichtsgeschehen dann in kleinen Gesten sich äußert. Ich nenne Ihnen noch ein weiteres Beispiel. Das hat mir mein Sohn berichtet. Da haben also im vorigen Jahr in der Vorweihnachtszeit die Klassenlehrerinnen kurz erläutert, worum es bei Weihnachten eigentlich geht, was die Idee des Weihnachtsfestes ist. Und da haben sich dann also die auch in dieser Klasse mehrheitlich vertretenen muslimischen Schüler demonstrativ die Ohren zugehalten. Das wollen wir gar nicht hören. Und das schafft natürlich eine Atmosphäre der Spaltung, des sich Verschließens vor anderen Kulturen. Das widerspricht eigentlich genau dem, was uns ja auch von der linksgrün angeleiteten Pädagogik heute immer wieder angeraten, empfohlen wird. Die Bereitschaft dazu besteht offenbar bei dieser Gruppierung und verwandten Gruppierungen nicht. Und insofern trägt das strukturell Probleme in unsere Schulen hinein.
Hm. Herr Neuhoff, wie Sie geschildert haben, sind 60% der Schüler an der Schule Ihres Sohnes Migranten oder muslimischer Herkunft. Das zeigt sich dann wahrscheinlich in der jeweiligen Klasse auch. Und sie fühlen sich womöglich in der Überzahl und auch, ja, denken, sie haben die Macht, in Anführungsstrichen. Da bedarf es natürlich eines Lehrers, um da Frieden zu stiften und auch die Bedeutung der Kultur, wo sie leben, in diesem Land hervorzuheben. Passiert das?
Sie haben da einen sehr wichtigen Punkt angesprochen. Es geht in der Tat nicht wirklich um religiöse Inhalte, sondern es geht um Machtausübung einer Gruppe, die sich unter Verweis auf Religion von anderen abzugrenzen trachtet. Und Sie haben auch vollkommen recht, dass hier die Schule in Form der Lehrer, auch des organisierten Lehrkörpers, eingreifen müsste. Nach meinem Kenntnisstand ist das hier am NCG nicht oder wenn dann nur punktuell geschehen. Das hängt vermutlich auch damit zusammen, dass der Status der Lehrer heute nicht mehr der einer, wenn Sie so wollen, natürlichen Autorität ist, einer durch fachliche Kompetenz ausgewiesenen und bei den Schülern anerkannten Autorität ist, die sich dann eben auch in verschiedenen anderen sozialen Situationen, also wenn es um den Umgang miteinander geht, entsprechend Anerkennung verschaffen kann. Und dieser Verlust, dieser Verfall der fachlichen Autorität und damit auch der allgemeinen Autorität des Lehrers, der ist natürlich sehr abträglich, um in solchen Situationen dann eingreifen zu können. Es kommt noch ein weiterer Aspekt hinzu, nämlich der des Opfernarrativs, das ja von vielen Muslimen dann vorgebracht wird. Sie stellen sich als Opfer von Diskriminierung, von Verfolgung dar. Auch einige Elternvertreter haben tatsächlich die Vorgänge am NCG dann so gedeutet, dass hier gewissermaßen die Muslime jetzt die Opfer seien, weil sie ja verfolgt würden und sich zur Wehr setzen müssten. Und das stellt die Dinge vollkommen auf den Kopf. Das Opfernarrativ, wie es immer wieder auch von den islamischen Verbänden vorgebracht wird, dient nur dem Zweck, die legitime Kritik am Islam zu tabuisieren und ihm damit eben gesellschaftlich weiter Raum zu verschaffen.
Also Sie sagen, ein Teil der Eltern hat sich auf quasi die Seite der durchaus störenden Muslime geschlagen und gesagt, sie sind Opfer in diesem Fall. Gab es denn noch andere Reaktionen seitens der Elternschaft? Es gibt ja Elternvertreter in jeder Schule. Haben die dazu Stellung genommen?
Ich habe nichts dazu vernommen. In der Chatgruppe der Eltern in der Klasse meines Sohnes wurden wenige Bemerkungen dazu gemacht, die eher in die Richtung gingen des Opfernarrativs. Dass sich irgendjemand über diese Geschehnisse empört hätte, ist mir jedenfalls nicht zu Ohren gekommen.
Erstaunlich. Der Bonner Generalanzeiger dennoch berichtet darüber, dass aufgrund eben dieser Vorfälle nicht nur an ihrer Schule, sondern auch an anderen Schulen in der Region Präventionsprojekte ins Leben gerufen wurden. Haben Sie das selbst miterlebt? Auch an Ihrer Schule soll es die gegeben haben, schreibt zumindest der Bonner Generalanzeiger.
Ja, das betrifft höhere Klassen als die jetzt meines Sohnes selbst. Da hat es das in der Tat am NCG gegeben. Wir werden uns wahrscheinlich daran gewöhnen müssen, dass das irgendwann zur Grundausstattung, gewissermaßen zur Grundpersonalausstattung von Schulen gehört, dass wir Präventionsexperten, sogenannte Präventionsexperten brauchen, um diesen Auswüchsen entgegenzuwirken. Aber ich muss Ihnen offen sagen, ich bin da nicht sehr optimistisch, denn es geht, wie wir eben auch schon festgestellt haben, eigentlich darum, mit diesen Mitteln Macht auszuüben, Macht von Gruppen auszuüben. Und das ist eine sehr starke Kraft. Und es ist natürlich auch so, Frau Hildebrandt, dass wenn eine Religion, die sehr selbstsicher ist, die fest verwurzelt ist in den Köpfen ihrer Mitglieder, die keine Relativierung kennt, auf eine Kultur stößt, die sich selbst relativiert, die sich selbst klein macht, die sich selbst geradezu verleugnet, dann wird es immer die Letztere sein, die sich der Ersteren anpasst und unterwirft. Und das ist das Szenario, was uns droht. Und von daher ist es mir wichtig, eben auch hier die Stimme zu erheben, nicht nur als Vater, sondern auch in der Politik.
Sie sagen, wir haben oder wir leben eine Kultur, die sich klein macht. Das finde ich erwähnenswert. Wie meinen Sie das genau?
Damit meine ich die Kultur der Selbstkulpabilisierung, also der Schuldzuschreibung der europäischen Kulturen, speziell auch der deutschen Kultur, der deutschen Gesellschaft, dass wir also in der Vergangenheit schuldhaft gehandelt haben. Im Falle Deutschlands wird es ja vor allem an den Verbrechen des Nationalsozialismus festgemacht, an dem Genozid an den Juden. Das wird zu Recht natürlich als ein schuldhaftes Verhalten angesprochen, das aber jetzt gewissermaßen als in der Natur und in der Kultur der Deutschen angelegt gilt und sich gewissermaßen bis zu diesem Höhepunkt steigern musste. Und das wird dann auf der europäischen Ebene in Form der Kolonialismuskritik vorgetragen. Das heißt, die europäischen Völker sind schuldhaft, weil sie kolonisierende Völker waren, weil sie Unterdrückervölker waren, dass ihr heutiger Wohlstand, ihr jedenfalls vergleichsweise Wohlstand, genau darauf beruhen würde und dass sie also in diesem Sinne eine historische Schuld in sich tragen, die sie gewissermaßen abarbeiten können, indem sie jetzt auf die anderen Völker zugehen, indem sie eine universale Gleichheitsphilosophie verkünden und auf diese Art und Weise zum einen die Schuld tilgen und auf der anderen Seite doch wieder einen neuen westlichen Universalismus in die Welt hinaustragen. Das ist voller Widersprüche, voller Ambivalenzen, aber wir können ja diese Selbstkulpabilisierung an vielen Stellen beobachten. Und das zeigt sich auch, Frau Hildebrandt, im Verlust der Wehrhaftigkeit, der Wehrbereitschaft in unserem Land. Wir haben über Jahre, über Jahrzehnte die Kultur der Selbstbehauptung und der Wehrhaftigkeit vernachlässigt, was uns heute vor gewaltige Probleme stellt. Denn wir sind tatsächlich nicht wehrhaft. Wir haben auch eine Jugendkultur, in welcher ein junger Mann, der angegriffen wird, sich nicht wehrt, sondern eben zum Lehrer läuft und sagt, ich bin angegriffen worden. Und so funktioniert es eben in anderen Kulturen nicht und das wird sehr schnell als ein Zeichen von Schwäche ausgelegt und ausgenutzt.
Herr Neuhoff, zusammenfassend sagen Sie, es bedarf eines dringenden Reformbedarfs aus pädagogischer und bildungspolitischer Sicht. Wie könnte das aussehen?
Der wichtigste Punkt ist der, den wir vorhin schon angesprochen haben, Frau Hildebrandt, dass die Autorität der Lehrkräfte wiederhergestellt werden muss. Also wir kennen natürlich traditionell aus den Schulen das Problem der Disziplinlosigkeit und der mangelnden Lernbereitschaft in der Schülerschaft. Nach meinem Eindruck ist es aber so, dass das deutlich zunimmt. Also wenn ich sehe, allein was mir meine Kinder, ich habe ja auch noch andere Kinder an Schulen, aber nicht an dieser, was mir da über den Lärmpegel etwa berichtet wird, der ganz normal im Unterricht herrscht, dann geht das doch weit über das hinaus, was wir zumindest oder was ich aus meiner Schulzeit kannte. Tugenden wie Fleiß, Disziplin, Zuverlässigkeit, Einsatzbereitschaft, die genießen bei weitem nicht mehr die Wertschätzung, wie das früher war. Und von daher brauchen wir eine Stärkung der Lehrkraft als erzieherische Autorität. Wir müssen auch wegkommen von dem Konzept des Lehrers als Moderator von Lernprozessen. Wir brauchen sehr wohl auch den Lehrer, der einen Plenumsunterricht macht, der demonstriert, wie eine fachliche Vertiefung, wie fachliche Kompetenz tatsächlich aussieht und welche Rolle das auch spielt bei der Wahrnehmung der verschiedenen Aufgaben, die sich in den komplexen, ausdifferenzierten Gesellschaften stellen. Und damit haben wir eben auch eine Rückkehr des Hierarchieprinzips. Hierarchie gehört zur Organisation menschlicher Gemeinwesen, auch von Schulen dazu. Hierarchie schafft eine gewisse Ordnung, aber Hierarchie muss begründet sein, sie muss legitimiert sein. Und die Legitimation in der Schule muss erfolgen über die fachliche Autorität, so wie sie in der Familie über die elterliche Autorität erfolgen muss. Dann schaffen wir es auch, unsere Schüler, unsere Kinder wieder zu Mitgliedern von Gemeinwesen zu erziehen, die tatsächlich funktions- und leistungsfähig sind und die sich nicht darin erschöpfen, sich gegenseitig moralische Vorhaltungen zu machen oder die Kinder den Eltern am Tisch erklären, sie hätten jetzt, also wenn es nur darum geht, mit Messer und Gabel zu essen, sie hätten jetzt Kinderrechte und wenn sie das nicht wollten, dann müssten sie das auch nicht, das hätten sie in der Schule so gelernt, etc., etc. Das sind Dinge, die brauchen wir nicht und dafür trete ich persönlich ein und dafür trete ich auch in meiner politischen Arbeit ein.
Sie machen also die Veränderungen, die notwendig sind, vor allem an der Person des Lehrers fest und an der Autorität, die er verloren hat, wie Sie es schildern. Das steht ja dann auch im unmittelbaren Gegensatz zu der Funktion, die er heute haben sollte als Coach und Lernbegleiter, oder?
Das schließt sich aus meiner Sicht nicht aus. Wenn wir aber den Coach oder den Lernbegleiter oder den Moderator gewissermaßen sehen als ein Element in einem neuen Egalitarismus, wo also alle Art von Hierarchie von vornherein verdächtig ist, wenn wir das sehen als ein Element in einer Philosophie der Ergebnisgleichheit, dass bestritten wird, dass es eben Unterschiede auch gibt zwischen den Menschen, auch Unterschiede zwischen den Schülern, Unterschiede in der Leistungsbereitschaft, in der Leistungsfähigkeit von Schülern, also auch Unterschiede bei den Ergebnissen von Schülern. Wenn wir das als ein Element in dieser Gesamtphilosophie sehen, ja, dann ist das kritisch zu betrachten und es bedarf der Wiederherstellung von Autorität und auch der Akzeptanz von Ergebnisungleichheit. Man muss mal sehen, in welchen größeren Zusammenhang sich das eigentlich einordnet. Der ganze Gleichheitsgedanke hat ja seinen Ursprung in der Religion, nämlich im Gedanken der Gleichheit vor Gott. Alle Menschen, egal ob der König oder der Bettler, vor Gott sind sie gleich. Und aus dieser Gleichheit vor Gott wurde die Gleichheit vor dem Gesetz, das ist eine abendländische Errungenschaft. Daraus wurde die Chancengleichheit und als Steigerung der Chancengleichheit die Chancengerechtigkeit. Und heute sind wir an dem Punkt, wo wir zur Ergebnisgleichheit gelangt sind. Die Unterschiede zwischen den Menschen sollen gewissermaßen eingeebnet werden. Das halte ich für falsch. Es gibt diese Unterschiede und wir müssen eben auch spezielle Kompetenzen, spezielle Begabungen bei Schülern erkennen und anerkennen und fördern und eben auch akzeptieren, dass es Leistungsstärkere und Leistungsschwächere gibt.
Herr Neuhoff, jetzt sind Sie selbst in der Politik tätig. Was erwarten Sie denn von den Volksvertretern, was dringend geändert werden muss in Bezug auf die Bildungspolitik?
Also das ist natürlich eine sehr weitreichende Frage, die Sie da stellen, Frau Hildebrand. Ich würde mir zunächst einmal von unseren Politikern wünschen, dass sie selbst leistungsfähiger würden und dass sie das Gemeinwohl, das Interesse des großen Ganzen über das persönliche Wohl oder über das Wohl der eigenen Partei stellen. Das ist das Grundproblem, das wir haben, auch beim aktuellen politischen Geschehen in unserem Land. Das hat auch zu einer Entkopplung der Politik von den Bedürfnissen, von den Interessen der Bürger geführt. Und hier wäre es tatsächlich ein Zeichen, wenn die Politiker über Parteigrenzen hinweg auch erkennen und anerkennen würden, dass zunächst einmal das große Ganze zählt und dann erst die eigene Partei und dann erst die eigene Person.
Aber konzentrieren wir uns auf dieses konkrete Problem, was wir angesprochen haben, Herr Neuhoff. Was genau müsste in diesem Punkt, den Sie geschildert haben, verändert werden von den Volksvertretern?
Das ist nicht so einfach zu sagen, weil sie es mit einem komplexen System zu tun haben, wo man nicht sofort sagen kann, ich muss das und das tun, damit ein ganz bestimmtes Ergebnis dabei herauskommt. Aus meiner Sicht beginnt jede Veränderung im Denken. Das heißt, wir müssen zunächst einmal den Diskurs über die Themen und über die Probleme verändern, über die wir jetzt hier gesprochen haben, also über den Bereich Schule. Schule als eine Institution, die junge Menschen für die Gesellschaft, für ihre Aufgaben im Erwachsenenleben heranbildet. Und da habe ich Ihnen eben ja eine ganze Reihe von Punkten genannt, wo der Diskurs ideologisch geprägt ist und wo wir zurückkommen müssen zu einer realistischeren Sicht der Dinge und damit eben auch von einer Gesinnungsethik, wie sie gegenwärtig dominiert, hin zu einer Verantwortungsethik. Was ist der Unterschied? Dem Gesinnungsethiker geht es darum, dass sein Tun aus der richtigen Gesinnung heraus erfolgt, egal was die Folgen sind. Der Verantwortungsethiker achtet auf die Folgen seines eigenen Tuns. Und wenn er erkennt, dass das eigene Verhalten nicht richtig war, dann ändert er es, weil er Verantwortung empfindet. Also wenn wir in diesem Sinne erst einmal den Diskurs neu aufziehen zu diesen Themen, zu diesen Institutionen, dann ist aus meiner Sicht der erste und wichtigste Schritt getan. Und wie das dann im Einzelnen in Form von Maßnahmen oder auch von institutionellen Neusetzungen realisiert wird, das ist dann eine Frage der Zukunft.
Herr Neuhoff fordert wieder zurück zu mehr Autorität in den Schulen. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne, Frau Hildebrand.
Das Lehrerzimmer, unsere Sendung hier beim Kontrafunk rund um das Thema Schule und Bildung, geht dem Ende zu. Wenn Sie selbst ein Thema bewegt und uns darüber berichten wollen, sowohl als Lehrer, als Elternteil oder auch als Schüler, dann schreiben Sie uns sehr gerne per E-Mail an, und zwar unter der Adresse lehrerzimmer@kontrafunk.radio. Am Mikrofon verabschiedet sich Camilla Hildebrandt.